Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie in der nächsten halben Stunde durch unser Programm. Wir berichten heute über ein mit Spannung erwartetes Kinodebüt in Tschechien. Zudem führen wir Sie in unserem Sprachkurs durch tschechische Bildergalerien. Aber zunächst ab in die Geschichte. Im Dreiländereck Tschechien, Slowakei, Polen, auf 553 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, liegt der Jablunkowski-Brusmik, auf Deutsch Jablunka-Pass. Sein Name ist von der nahegelegenen tschechischen Stadt Jablunkov abgeleitet. Nur wenige Tschechen wissen heute, welche Rolle dieser Ort in der Geschichte der Landesverteidigung gespielt hat. Im 16. Jahrhundert wurde dort ein Festungssystem erbaut, das die Türken auf ihrem Vormarsch nach Schlesien aufhalten sollte. Um die später in Vergessenheit geratene Geschichte des Festungssystems am Jablunka-Pass sozusagen zu entstauben, hat das Museum in Český Těšín an der tschechisch-polnischen Grenze 2005 eine Ausstellung aufgebaut und nachfolgend auch einen Bildband herausgegeben. Mit der Co-Autorin des Buches, Pavlína Nováková-Badurová, hat Jitka Mládková gesprochen. Sie hören einen Beitrag aus unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Auf dem eher kleinen Gebiet der böhmischen Länder findet man viele Orte, die an Kriege und militärische Auseinandersetzungen erinnern. Zu diesen gehört auch die Region des tschechisch-slowakisch-polnischen Dreiländerecks im Nordosten der Tschechischen Republik. Dort befindet sich auf rund 3 Hektar ein Komplex mehrerer Verteidigungsschanzen. Er gehört zu den weitläufigsten Festungsanlagen hierzulande. Pavlína Nováková-Badurová.
Es handelt sich um ein System von Befestigungsanlagen, die entlang der historischen Grenze des früheren Herzogtums Teschen zum slowakischen Teil des Königreichs Ungarn erbaut wurden. Sie entstanden schrittweise in der Zeit zwischen der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert und sollten den osmanischen Vormarsch stoppen, der aus Ungarn drohte.
Der Grund für den Bau des breit angelegten Fortifikationssystems liegt also auf der Hand. Ebenso war auch die Wahl des Bauortes an der sogenannten Jablunkauer Furche kein Zufall. Aus der Sicht der Geomorphologie trennte dieses Tal seit jeher die mährisch-schlesischen Beskiden im Westen und die schlesischen Beskiden im Osten voneinander. Zudem war die Gegend auch historisch von Bedeutung. Über den Jablunka-Pass führt schon in der Römerzeit ein Handelsweg, auf dem Bernstein von der Ostsee in den Süden transportiert wurde. Im Mittelalter funktionierten die Handelsstränge andersherum. Kupfer wurde aus dem Königreich Ungarn nach Schlesien befördert und gab der Handelsroute den Namen Kupfweg. In unruhigen Zeiten war aber dieser Bergpass ein Einfahrstor für Feinde und damit eine Schwachstelle für das gesamte Herzogtum Teschen, das im 14. Jahrhundert als Vasallenstaat an die böhmische Krone fiel. Nach der Schlacht bei Mohacs von 1526 nahmen die Türken für lange Zeit weite Teile Ungarns ein, einschließlich einiger südlicher Teile der heutigen Slowakei. Von dort aus unternahmen ihre Stoßtrupps wilde Plünderungszüge, unter anderem auch in Richtung Norden, bis in das Gebiet des heutigen Žilina. Damit geriet auch das Teschener Gebiet in Gefahr, das 1526 ebenso wie das Königreich Böhmen unter die Oberherrschaft der österreichischen Habsburger fiel. Gegen die Bedrohung sollte ein ausgedehntes System von Festungen entlang der schlesischen Grenze gebaut werden. Pavlína Nováková-Badurová.
Dieses Befestigungssystem bestand aus einer zentralen Festung und einer Reihe kleinerer Schanzen. Diese waren wiederum durch mehrere Festungselemente ergänzt, die sogenannten Redouten, die in den umliegenden Wäldern des heutigen Dreiländerecks verstreut waren. Die größte Festung, in den kartografischen Unterlagen Große Schanze genannt, befindet sich direkt am Jablunka-Pass. Für die Verteidigungsziele hatte sie aus strategischer Sicht eine besonders wichtige Lage.
Das ausgedehnte Fortifikationssystem wurde etappenweise im Lauf einer langen Zeit aus- und umgebaut, je nachdem, wie sich die politische Lage und die Beziehungen zwischen den Staaten der Region entwickelten. Zum Schluss bestand der Festungskomplex aus 8 Objekten, deren Grundrisse oder Überbleibsel sich heutzutage insbesondere in der Nähe der Gemeinde Mosty u Jablunkowa erkennen oder zumindest erahnen lassen. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Mosty stammt aus dem Jahr 1578, aus der Zeit des Teschener Herzogs Wenzel des III. Adam, der die erste Befestigung ausbauen ließ. Alle Wege in der dicht bewaldeten Umgebung wurden versperrt und 2 große Befestigungsanlagen mit massiven Steinmauern und tiefen Gräben errichtet. Kleinere Festungsanlagen entstanden in den umliegenden Ortschaften Bukovec, Hrčava, Javoschina oder Lomna, die heute in Tschechien liegen. Andere entstanden in der Nähe des heutigen Tschadza auf slowakischem oder aber auf polnischem Gebiet. Zur Verteidigung mussten die Stützpunkte am Jablunka-Pass natürlich auch mit Soldaten besetzt werden. Es war aber nicht leicht, die Truppen auch zu finanzieren. Pavlina Novákova-Badurová.
Die Besatzung wurde daher am Anfang nur bei akuter Gefahr an den befestigten Stützpunkten stationiert. Der Grund war, dass der Bau der Festungen sowie ihre Instandhaltung eine äußerst kostspielige Angelegenheit war. In Archiven befindet sich eine ganze Reihe von Dokumenten, die davon zeugen, dass man immer wieder in Wien um eine Aufstockung des Budgets ersucht hat. Die Bitten wurden aber nur selten erhört und das Herzogtum Teschen musste das Problem vor allem mit eigenen Kräften managen.
Wien sowie das ganze Habsburger Österreich mussten sich damals an vielen anderen Orten auch gegen die türkische Invasion wehren. Man überließ es also den Teschenern selbst, sich gegen die Türken, aber auch gegen die gefürchteten Tatarenhorden zu rüsten. Zumindest am Anfang schien das auch gut geklappt zu haben.
Die Besatzung bestand zum Teil aus, wie man heute sagen würde, Berufssoldaten. Das waren Kontingente der schlesischen Stände. Die Mehrheit bildeten die Einheimischen aus den umliegenden, zumeist von Walachen bewohnten Dörfern. Für den Militärdienst wurde ungefähr jeder 5. Dorfbewohner von der Obrigkeit ausgewählt. Daher nannte man sie als Vybranci, auf Deutsch Ausgewählte. Das war eine Art Status.
Die Walachen sind ein Herdenvolk, das ursprünglich aus Rumänien stammt. Bei ihrer Migration über die Karpaten, die zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert in mehreren Wellen erfolgte, erreichten sie unter anderem Ostmähren sowie das Nahegebiet des Teschener Herzogtums. In der Gemeinde Mosty hatten die Walachen ihren Woiwoden, der als oberster Beamter für die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten der Berglandbevölkerung zuständig war. Wegen ihrer treuen Dienste sollen die Vybranci angeblich bei Herzog Wenzel dem III. Adam sehr beliebt gewesen sein.
Es waren Schafhirten, gewöhnliche Bewohner der umliegenden Dörfer, die der Teschener Herzogin als Untertanen zur Verfügung stehen mussten. Im Rahmen ihres Frondienstes wurden sie zum Beispiel auch beim Festungsbau, bei der Waldrodung oder Renovierung der Festungsbaracken eingesetzt. Oft sollten sie auch den Proviant für die Besatzung der jeweiligen Festungsanlage beschaffen. Der eigentliche Wehrdienst sollte jedoch auch außerhalb des Frondienstes gegen Besoldung geleistet werden. Es kam aber öfters vor, dass die Besatzung nichts zu essen hatte, was sie zu Raubzügen in die Umgebung veranlasste.
Der Wehrdienst der Vibrantsee wurde erst 1829 abgeschafft. Die befürchteten Türken und Tataren sind zwar nie bis zum Jablonka-Pass vorgedrungen, trotzdem ging es dort nicht immer friedlich zu. Zum Beispiel während des Dreißigjährigen Krieges. 1638 wurde die größte Festung fast komplett durch ungarische Truppen zerstört. Um ihren schnellen Wiederaufbau hat sich Elisabeth Lucretia, Herzogin von Teschen, binnen kurzer Zeit verdient gemacht. Damals entstand die große Chance, die größte Festung des Jablunkauer Verteidigungssystems. Die Historikerin des Teschener Museums ergänzt:
Hier haben sich immer wieder heftige Kämpfe abgespielt. Die gesamte Teschener Region litt allein schon durch den häufigen Durchzug unterschiedlicher Armeen, die von Oberungarn nach Schlesien und umgekehrt über den Jablunka-Pass marschierten. Zwar fand dort niemals eine große Schlacht statt, die den Gang der Geschichte ausschlaggebend beeinflusst hätte. Doch die Festungsanlagen zu beherrschen, war für alle, welches Heer auch immer, von großem Vorteil. Von hier aus konnte man das umliegende Terrain sehr gut kontrollieren.
Auch nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wurde die Notwendigkeit, das Teschener Grenzgebiet vor Eindringlingen zu schützen, nicht geringer. Laut Dokumenten aus den 1660er Jahren waren in der Großen Schanze immer noch 100 Mann stationiert. 1672 wurde die Schanze offiziell zur Landesfestung erklärt und hatte von da an auch eine ständige Militärbesatzung. Während des Ersten Schlesischen Krieges wurde die Festungsanlage zum letzten Mal eingenommen. 1741 besetzte das preußische Heer Jablunkau und legte anschließend auch die Große Schanze samt ihrer Schutzwälle in Trümmer. Beim nachfolgenden Wiederaufbau erhielt die Festung einen neuen Grundriss in Form fünfzackigen Sternes. Danach standen auf dem Gelände mehrere steinerne Häuser wie Kasernen, Lagerräume, eine Bäckerei und andere Gebäude. Die Fläche wurde damals mit 60 auf 40 Klafter angegeben. Das entsprach einem größeren Fußballplatz von heute. 1808 wurde die Große Schanze zum letzten Mal renoviert. 1848, aber dann für veraltet und nicht mehr funktionsfähig erklärt. An dem Ort, in dem die Geschichte 300 Jahre lang über die Bühne ging, nagt seitdem der Zahn der Zeit und die Natur hat das, was übrig geblieben ist, mit einem Teppich aus Bäumen und Sträuchern bedeckt. Pavlína Nováková, Badurova.
Die Festungsanlage blieb lange ungenutzt. Die einst intakten Holz- und Steinbauten wurden im Laufe der Zeit zerstört, weil die Bewohner der umliegenden Dörfer sie als Quelle für Baumaterial nutzten.
Zum Glück ist es dem Autorenduo Martin Krul, Pavlína Nováková-Badurová gelungen, wichtige Informationen sowie Abbildungen des geschichtsträchtigen Ortes im Bildband Jablunkovské Schanze, Jablunkauer Schanzen zu erfassen.
Neben ausführlichen Informationen enthält das Buch Abbildungen alter Karten von dem Gelände, aber auch Fotografien sowie älteres Bildmaterial, das wir in tschechischen, polnischen Archiven sowie im österreichischen Kriegsarchiv in Wien gefunden haben. Es ist die erste Publikation unseres Museums über den befestigten Landstrich bei Jablunkov, der sich durch einen besonderen Genius Loci auszeichnet. In Tschechien gibt es nichts Vergleichbares.
Nebo to místo, prostě genium loci tohoto místa je prostě úžasné.
Über die außergewöhnlichen historischen Festungsanlagen am Jablunka-Pass hörten Sie einen Beitrag von Jitka Mladková. Und nun zur unvergleichlichen tschechischen Sprache. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie versprochen erwartet Sie auch im heutigen Sprachkurs ein Besuch in der Galerie. Diesmal gehen wir in die Gemäldegalerie und betrachten Bilder.
Obraze.
Also Zeichnungen.
Kresby.
Grafiken.
Grafiky.
Oder Malerei.
Malířství.
Wird eine Person dargestellt, spricht man von einem Porträt.
Portrait.
Wenn der Künstler sich selbst abbildet, handelt es sich um ein Selbstbildnis,
Autoportrait,
beziehungsweise ein bisschen veraltet,
vlastní podobizna.
Wenn Personen, also Figuren, auf dem Bild zu sehen sind, spricht man von einer figuralen Zeichnung,
figurální kresba.
Die Abbildung eines nackten menschlichen Körpers ist im Deutschen genauso wie im Tschechischen ein Akt.
Akt.
Sollten nicht Personen, sondern Sachen auf dem Bild dargestellt sein, die oft nach ästhetischen Aspekten gruppiert werden, handelt es sich um ein Stillleben.
Zátiší.
Genrebilder,
žánrové obrazy,
zeigen meist den Alltag und in der Landschaftsmalerei,
krajinomalba,
wird selbstverständlich die Landschaft dargestellt. Wenn die Malerei darauf verzichtet, konkrete Sachen, Personen oder die reale Welt wiederzugeben, spricht man von abstrakter Kunst.
Abstraktní umění.
Als Malerei bezeichnet wird das Anbringen von Farben,
Barvy,
mittels Pinsel,
Štětec,
bzw. Spachtel,
Spachtle,
auf einen Farbträger, meistens eine Leinwand,
Plátno.
Eine Zeichnung,
Kresba,
ist ein Bild, das ein Motiv in vereinfachender Weise mit Linien und Strichen darstellt. Eine spezielle Art der Bilder sind Grafiken,
Grafiki.
Der Künstler nutzt dabei verschiedene Techniken, von denen der Kupferstich,
Nedirit,
der Linolschnitt,
Linorit,
sowie die Ätzung,
Lept,
und der Siebdruck,
Sitotisk,
die bekanntesten sind. Und damit ist unser Galeriebesuch am Ende angelangt. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Am 29. September ist es soweit. Die mit Vorschusslorbeeren bedachte Verfilmung der Comic-Trilogie Alois Nebel wird endlich auch auf den tschechischen Kinoleinwänden zu sehen sein. Bei den Filmfestspielen in Venedig feierte der Streifen bereits vorab seine internationale Premiere. Dort und auch auf dem Internationalen Filmfestival in Toronto war das Publikum von dem Film über den Fahrdienstleiter aus dem mährischen Altvatergebirge begeistert. Nun bleibt abzuwarten, wie die tschechischen Zuschauer reagieren werden. Ivi Hagenau hatte vorab schon einmal die Gelegenheit, sich den Streifen anzusehen. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Kultursalon.
Schon der Trailer zum Film Alois Nebel kündigt ein geheimnisvolles und gefährliches Abenteuer an. Es donnert, ein Hund fletscht seine Zähne und es wird geschossen. Dabei führt Alois Nebel alles andere als ein aufregendes Leben. Als Fahrdienstleiter eines kleinen Bahnhofes im Altvatergebirge reguliert er den Zugverkehr in seiner Station. Sein Hobby, das Sammeln von alten Fahrplänen, liebt der 50-Jährige mehr als jegliche zwischenmenschliche Kontakte. Die Einsamkeit macht ihm nichts aus. Im Gegenteil, er ist zufrieden mit seinem Leben. Jaroslav Rudiš, Schriftsteller und einer der Väter von Alois Nebel, fasst zusammen, worum es in der Comic-Verfilmung eigentlich geht.
Das spielt im Sommer, Herbst 89 bis zu Frühjahr 90 und Alois und seine Freunde sind eigentlich immer die Verlierer. Die sind schon so eher die Wendeverlierer. Und der Alois hat zum Beispiel seine Arbeit verloren. Der war Fahrdienstleiter und jetzt ist er arbeitslos und muss seine erste Reise nach Prag überhaupt unternehmen. Und da verliebt er sich auch.
In die Hauptstadt reist Alois Nebel, um bei dem Chef der tschechoslowakischen Staatsbahn um eine Wiedereinstellung zu bitten. Erfolglos. Dafür trifft er auf dem Prager Hauptbahnhof die Toilettenfrau Kvieta. Kvieta fragt, ob Alois auch allein lebt. Er bejaht, fügt aber hinzu, dass er zu Hause einen Kater hätte. Beide fühlen sich zueinander hingezogen. Der Film erzählt jedoch nicht allein die Liebesgeschichte eines einfachen älteren Mannes. Im Laufe der Handlung verliert sich Alois Nebel immer wieder in der Vergangenheit. Kindheitstraumata steigen in ihm auf. Er erinnert sich an den Zweiten Weltkrieg, die Vertreibung der Deutschen, die sowjetische Okkupation 1968 und die graue Zeit der Normalisierung. Auch wegen dieser weiteren Dimensionen der Geschichte waren die Erwartungen des tschechischen Publikums an den Film von Anfang an sehr hoch. Das hat auch Filmfestivalorganisatoren im Ausland aufhorchen lassen. Ende August, vor der Filmpremiere in Venedig, meinte Rudisch noch:
Ich versuche, gelassen wie möglich zu sein. Und ich lasse mich einfach überraschen. Aber es ist schon natürlich toll, dass Alois Nebel und wir alle jetzt in diesen internationalen Zug eingestiegen sind. Wir fliegen zwar nach Venedig und die fliegen dann weiter nach Toronto, aber immerhin ist es eine sehr spannende Reise.
Venedig und Toronto haben Rudisch und seine Kollegen bereits mit pochendem Herzen hinter sich gelassen. Der Aufwand für den Film ist groß gewesen. Insgesamt wurde fast 2 Jahre lang an der Comicverfilmung gefeilt. Über 3 Millionen Euro hat der Film gekostet. Der Erfolg für diese tschechisch-slowakisch-deutsche Koproduktion war dennoch nicht garantiert. Zurück in Prag erzählt Rudisch bei der offiziellen Pressekonferenz von den Reaktionen auf den Filmfestivals.
In Mitteleuropa muss man nicht viel erklären. Ja. Also diese Grenzen verschwinden, Grenzen entstehen, das ist etwas, was hier heutzutage immer noch präsent ist. Wo natürlich, wenn das in Italien läuft oder in Kanada oder in Frankreich, dann müssen wir ein bisschen mehr erklären. Aber ich hoffe, auch wenn man nicht den historischen Kontext hundertprozentig versteht, man versteht die Geschichte, man versteht, worum es geht einfach. Um die Geister der Vergangenheit, die man bewältigen muss, um erwachsen zu werden und um einen geschichtlichen Wandel.
Am schwierigsten gestaltete sich wohl die Übertragung von 340 Seiten, also an die 3 Kilo Literatur, auf einen knapp anderthalbstündigen Film. Alois Nebel ist kein herkömmlicher Animationsfilm. Mithilfe der Rotoskopietechnik erfolgte die Umsetzung. Zunächst wurden die Szenen mit den Schauspielern gefilmt und später dann mit dieser speziellen Technik am Computer nachgezeichnet. Jaroslav Rudisch und der Comiczeichner und Musiker Jaromir 99, die beiden Erfinder der Figur Alois Nebel, überlegten lange, wie aus dem Comic ein guter Film werden sollte.
Also Spielfilm kam nicht in die Frage. Also wir wollten mit Jaromir, dass das möglichst nah der Vorlage an dem Comic ist. Wir haben kurz überlegt, ob das nicht so eine pure Animation wird. Aber dann hatte Jaromir einfach diese Idee mit Tomasz, weil Tomasz Luniak hat für seine Band Blizzings ein paar Videos gemacht. Und da sagt er, der kennt sich mit sowas aus und da wurde er einfach involviert.
Tomasz Luniak, der Regisseur des Films, zeigte sich von Anfang an engagiert. Er bereitete für Rudisch und Jaromir einen kurzen Probefilm vor. Jaroslav Rudisch ergänzt:
Da war uns klar, hey, machen wir das so. Wir wollten, dass die Atmosphäre da bleibt. Und ich hoffe, es ist ein sehr atmosphärischer Film und hoffe, dass das diese Wirkung auch hat auf der Leinwand.
Die Atmosphäre, die mithilfe dieser Animationstechnik erzeugt wird, ist wohl der ausschlaggebende Grund für den internationalen Erfolg von Alois Nebel. Davon ist auch der Produzent Pavel Strnad überzeugt.
Mich hat vor allem gefreut, dass der Film vom ausländischen Publikum so gut angenommen worden ist. Grund dafür ist vor allem die Art, wie wir den Film visualisiert haben. Natürlich kennt beispielsweise in Nordamerika kaum jemand die Geschichte der Sudetendeutschen. Doch die Grafik des Films scheint die Handlung zu überragen. Zudem basiert die Geschichte auf Gefühlen, die jeder von uns in sich trägt. Und deshalb mögen die Filme auch die Zuschauer im Ausland.
Die ersten Rezensionen, wie beispielsweise die Kritik der Zeitschrift The Hollywood Reporter, haben die Meinung Pavel Strnads bestätigt. Ins Ausland wird der Film bereits verkauft. Demnächst wird Alois Nebel in Frankreichs Kinos anlaufen. Wann der Film deutsche Kinoseele füllen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Immerhin erscheint die deutsche Übersetzung von der Comic-Trilogie Alois Nebel bereits im Januar 2012. Bis dahin weiß man dann auch, wie den Tschechen die Verfilmung von Alois Nebel gefallen hat.
Auf die Publikumsreaktionen zu Alois Nebel sind auch wir in der Redaktion bereits gespannt. Zudem bleibt zu hoffen, dass es auch bald eine deutsche Version des Films gibt. Soweit aus dem Studio hier in Prag. Mir bleibt nur noch der Hinweis, dass sich auch ein Blick auf unsere Webseiten lohnt, falls Sie nicht ohnehin schon dort sind. Unter www.radio.cz finden Sie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou. Thank you.
Posloucháte vysílání